Herzlich willkommen im Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Ausbrennerinnen. Mein Name ist Susanne Salomon, ich bin ein waschechtes, vom Leben zertifiziertes Stehaufweibchen. Und in diesem Podcast geht es darum, wie du dir ein selbstbestimmtes, wesensgerechtes und erfülltes Leben gestaltest, ohne auszubrennen. Herzlich willkommen, liebes Stehaufweibchen. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Es geht heute weiter mit meiner Podcast-Serie über die Stapelkrisen ins Burnout und wie man sich da selbst dabei unterstützen kann, wieder herauszukommen. Und heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich um das Thema Regeneration ohne Auszeit. Ich begleite ja sehr viele Burnout-betroffene Menschen aus ihrer Burnout-Krise. Und viele von denen können es sich tatsächlich nicht leisten, sich so eine Auszeit zu nehmen, um zu regenerieren oder um einfach einmal richtig durchatmen zu können. Besonders stark betroffen sind hier zum Beispiel alleinerziehende Mütter oder auch Selbstständige, weil während Angestellte den Luxus haben, hier von der Sozialversicherung in einer Form abgesichert zu sein, dass sie auch einmal in Langzeitkrankenstände gehen können oder mehrwöchige Reha-Programme und intensive Psychotherapie machen zu können, ist das halt für Selbstständige zum Beispiel nicht so einfach möglich, weil nicht arbeiten bedeutet, auch kein Geld kommt rein. Und wenn man dann nicht entsprechend Rücklagen hat, auf die man zurückgreifen kann oder, die Aufträge einfach mal ruhen stellen kann, dann ist das hier gar nicht so einfach möglich. Und besonders oft kommt das eben vor, dass Frauen keine Regeneration mit einer Auszeit verbinden können, wenn sie alleinerziehend sind. Speziell, wenn sie betreuungsintensive Kinder haben, also wenn Kinder zum Beispiel auch aus gesundheitlichen Gründen nicht so ohne weiteres woanders untergebracht werden können. Und man muss halt auch einfach sagen, wenn sich eine alleinerziehende Mutter für mehrere Wochen, also 6 bis 9 Wochen in aller Regel, für eine Reha zurückzieht, dann kann sie sich da halt nicht so gut entspannen, wenn sie nicht sicher gehen kann, dass es ihren Kindern auch wirklich gut geht zu dieser Zeit. Deswegen ist das für diese Zielgruppen besonders schwierig. Ich war ja auch in dieser Situation. Ich bin halt alleinerziehende Hundemama und selbstständig und hatte genau dieses Problem, dass ich mir eben keine komplette Auszeit nehmen konnte. Und ich möchte dir heute erzählen, was mir dabei geholfen hat, also welche Strategien ich hier angewendet habe, um dennoch regenerieren zu können, weil es gibt schon einiges, was man tun kann. Und diese Tipps, die ich in dieser Folge mit dir teile, die sind eben nicht nur für diese Zielgruppen, die ich vorhin gerade erwähnt habe, relevant, sondern auch für all diejenigen, die in so einer Burnout-Spirale drinnen stecken, aber noch keinen Zusammenbruch erlitten haben, sondern die halt noch versuchen, hier das Schlimmste zu verhindern, weil auch diese Menschen müssen regenerieren. Und wollen sich in aller Regel ja dafür keine Auszeit nehmen müssen, sondern das zu versuchen, im Alltag zu integrieren. Und das schauen wir uns heute näher an. Ich möchte aber gleich eins vorwegschicken. Die Strategien, die ich heute vorstelle, können die negativen Effekte natürlich nicht zur Gänze ausgleichen oder gar ins Positive umwandeln. Ja? Also das, was hier bereits an, nennen wir es mal, Raubbau betrieben worden ist in der Vergangenheit, ja, kann jetzt nicht schnipp einfach wieder gut gemacht werden über Nacht oder über wenige Wochen. Ja. Das heißt, bis Maßnahmen wie Therapien oder physikalische Behandlungen und all diese Dinge, die ich auch in den letzten Podcast-Folgen erwähnt habe, die ich hier für mich gemacht habe, ja, bis die greifen können, das dauert einfach. Ja. Also das dauert viel, viel länger, als wenn man sich eine Auszeit nehmen kann. Das muss einem bewusst sein. Aber es kann dennoch funktionieren. Das heißt, ich will mit dieser Folge Mut machen, dass es trotz der Einschränkung, sich keine Auszeit nehmen zu können, möglich ist. Ja? Hör dir die Tipps einfach an und schau, was du dir vorstellen kannst, für dich in deinem Alter gut umzusetzen und wie es dir gelingen kann, so einigermaßen in Balance zu bleiben. Weil um das geht es ja. Ja? Es geht darum, in Balance zu bleiben. Das heißt, die negativen Faktoren, die natürlich jetzt in der Burnout-Spirale eine massive Rolle spielen und einen großen Effekt haben, die weitestgehend auszugleichen. Wie gesagt, ist nicht zur Gänze möglich, aber zu einem großen Teil. Und wenn man sich zumindest hier und da mal für ein paar Tage Auszeiten geben kann, ist das ja auch schon einmal viel wert. Und im Alltag erzähle ich dir jetzt, wie ich empfehle, das zu tun und was auch meine Klientinnen in aller Regel so umsetzen. Alles fängt mit gutem Schlaf an. Das hast du vermutlich schon einmal gehört, Aber das ist es auch, ja. Schlaf ist das absolut maximal unterschätzteste Tool, das wir zur Verfügung haben, um in Balance zu sein, ja. Während dem Schlaf regenerieren wir Menschen, und zwar körperlich, geistig, seelisch. Ja. Je nachdem, um welche Schlafphase es sich handelt, gibt es da unterschiedliche Dinge, die passieren. Wenn dich das Thema interessiert, kann ich gerne auch mal eine gesonderte Podcast-Folge dazu machen, weil das Thema beschäftigt mich natürlich ganz intensiv, weil ich ja über viele Jahre massive Schlafstörungen hatte und ganz genau weiß, was es bedeutet, wenn man nicht schlafen kann und wie wenig Regeneration einem da zur Verfügung steht. Das heißt, gesunder Schlaf ist das A und O. Solltest du feststellen, dass du Probleme hast mit dem Schlafen, also sowohl mit dem Einschlafen als auch mit dem Durchschlafen, ja, dann geh dieses Thema als allererstes an, weil das ist der größte Hebel, den du hast zum Thema Regenerieren. Der nächste Tipp ist etwas, was auch viel zu selten ernst genommen wird und total unterschätzt wird, etwas, was im Alltag aber wirklich einen echten Unterschied macht. Nämlich Pausen einhalten. Die meisten, die in einer Burnout-Spirale drinnen sind, haben das Gefühl, dass sie gar keine Pausen mehr machen dürften, ja, weil sie kommen eh schon nicht mehr hinterher. Und genau das Gegenteil ist aber der Fall. Gerade jetzt ist es unumgänglich, dass wir Pausen machen, dass unser System einmal zur Ruhe kommen darf, weil wenn das System nicht lernt, dass es zwischendurch zur Ruhe kommen darf, wird es immer höher raufsteigen in dieser Stressskala und auf so einem hohen Level bleiben und dann selbst in Ruhezeiten am Abend, wenn wir eigentlich uns noch zum Schlafen vorbereiten, immer noch extrem hoch sein. Und dann ist es natürlich mit dem Schlaf extrem schwierig und es ist generell schwierig, dass dieser Stresshaushalt sich irgendwie wieder normalisieren kann. Deswegen Pausen einhalten. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir immer gleich eine halbe Stunde oder so Pause machen müssen. Ja? Das reicht oft schon, wenn wir sagen, okay, ich habe jetzt intensiv 1,5 Stunden zum Beispiel auf meinem Computerarbeitsplatz gearbeitet und ich mache jetzt 10 Minuten Pause. Und idealerweise nicht direkt am Computer, sondern ich mache irgendwas anderes. Ja? Vielleicht schaue ich einfach nur aus dem Fenster, trinke eine Tasse Tee dazu und das war's. Ja? Vielleicht knuddle ich meinen Hund oder meine Katze. Und gut war's, ja. Vielleicht chatte ich auch zwischendurch mal mit meiner Freundin, einfach so, weil mir das gut tut, ja. Aber das ist ganz, ganz wichtig, Pausen einhalten. Ich würde auch empfehlen, die Pausen sich im Kalender einzutragen, sich erinnern zu lassen, über das Handy zum Beispiel. Einfach damit man auf gar keinen Fall darauf vergessen kann, weil im Trubel des Alltags passiert das natürlich wahnsinnig schnell. Und zwischen den unterschiedlichen Aktivitäten des Tages auch bewusst kurz eine Pause machen. Kurz innehalten, okay, vielleicht ein paar Atemzüge machen. Okay, was kommt jetzt als nächstes dran? Mich neu fokussieren in meinem Kopf und dazwischen einfach mal kurz durchlüften, im wahrsten Sinne des Wortes. Der dritte Tipp, den ich für dich habe, ist aktives Energiemanagement. Ich plädiere ja immer wieder für Energie statt Zeitmanagement. Und das ist auch hier natürlich gefragt. Das heißt, weniger zu versuchen, die Zeit zu managen, die Stunden, die Minuten des Tages, die wir haben, sondern zu schauen, okay, wie ist in der Früh zum Beispiel mein Energielevel? Was kann ich heute tatsächlich sinnvoll, realistisch bewältigen und was nicht? Was lässt sich auf jeden Fall verschieben? Was lässt sich delegieren? Was lässt sich komplett unter den Tisch fallen lassen? Ja, da gibt es immer Dinge, ja. Wir trauen uns zwar am Anfang nicht, aber wenn wir ganz ehrlich und gemeinsam hinschauen, ja, stelle ich mit all meinen Klientinnen immer wieder fest, dass da ganz, ganz, ganz viel Potenzial ist, ja, um Energie einzusparen. Und neben dem Energieeinsparen ist es natürlich auch genauso wichtig, Dinge zu tun, die mich mit Energie aufladen. Ja, das haben wir auch in den letzten Podcast-Folgen schon besprochen. Such dir Dinge, die dir richtig gut tun, wo du weißt, das lädt deine Batterien auf. Und mach diese Dinge wirklich regelmäßig, ja. Wenn du nicht dafür sorgst, dass hier positive Dinge hereinkommen auf dein Konto, auf dein Energiekonto, dann wird zwangsläufig dieses Energiekonto so schnell entleert, dass du ins Minus kommst. Und dann ist natürlich keine Regeneration mehr möglich. Deswegen nicht dort sparen, wo es um deine persönlichen positiv aufladenden Dinge geht, die auf jeden Fall in den Alltag integrieren. Und wenn es immer nur so kurze Momente sind, völlig egal. Aber gerade auf die nicht verzichten. Ich würde zum Beispiel nie auf meine Playtime mit meinem Hund verzichten, weil ich weiß, dass mir das gut tut. Ich würde auch nicht darauf verzichten, ein gutes nahrhaftes Essen zu mir zu nehmen, das ich in aller Regel auch selber gekocht habe, weil ich weiß, dass mir das wahnsinnig gut tut. Oder, was ganz viele Frauen gerne tun, heiße Badewannen oder mal in die Sauna gehen, solche Sachen, ja, das tut einfach gut. Oder sich auch einfach mal so mit einer Freundin treffen. Ich mache gerne Spiele-Nachmittage mit Freunden, ja, Sachen, die einfach gut tun, okay, die sonst keinen anderen Zweck erfüllen müssen, als dass sie uns gut tun. Ja, ich habe einen Punkt jetzt auch schon angesprochen, nämlich die wohltuende Ernährung. Das ist mein Tipp Nummer 4 für dich. Das wird auch total unterschätzt, ja. Also ich habe auch schon drüber nachgedacht, auch da mal eine Serie, eine Podcast-Serie dazu zu machen, vielleicht auch mal einen Kurs dazu zu machen zum Thema Burnout und Ernährung, weil da kann man so wahnsinnig viel tun über die Ernährung, um den Körper, um das Nervensystem zu unterstützen. Und meine Darmbehandlung zum Beispiel zeigt ja auch, wie viel Einfluss hier der Darm und die Stoffwechselprozesse in unserem Körper haben, sowohl auf unsere Physis als auch auf unsere Psyche. Und da ist es halt auch ganz, ganz wichtig, dass man sich vielleicht mit Expertinnen und Experten zusammentut, sich hier wirklich mal umfassend beraten lässt, ja, um zu schauen, was ist denn die passende Ernährung für dich in dieser konkreten Situation? Was sind Dinge, die du in der Ernährung beachten kannst, damit es dir besser geht? Ja? Und das sind dann oft gar nicht so gravierende große Umstellungen, wie die meisten ja oft fürchten, sondern eher so Kleinigkeiten, weil das fängt dann damit an. Wann esse ich? Wie viel esse ich? Wie esse ich? Ja? Also ich weiß das ja von mir selber. Ich gehöre leider zu denen, die viel zu schnell essen, viel zu wenig kauen und immer dann, wenn ich das ganz bewusst mache, mir bewusst Zeit nehme fürs Essen, bewusst kaue und nichts anderes mache außer Essen, dann geht es mir deutlich, deutlich besser. Und das sind halt so diese Dinge, die dich dabei unterstützen können. Wie gesagt, bei Interesse, schreib mir gerne per E-Mail an susanne@susannesalomon.com. Wenn dich das Thema interessiert oder wenn dich ein anderes Thema interessiert, dass ich da mal eine Podcast-Reihe dazu mache. Passend zu diesem Tipp gibt es natürlich noch den Tipp Nummer 5, Bewegung in der Natur. Also ich bin ja grundsätzlich schon ein Freund dafür, dass man sich im Alltag so viel wie möglich bewegt, weil wir Menschen sind nicht dafür gemacht, den ganzen Tag zu sitzen oder zu liegen, ja? Und viele von uns sind aber mittlerweile in Berufen tätig, wo man die meiste Zeit entweder nur rumsteht oder nur rumsitzt. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier bewusst für Ausgleich sorgen. Ich habe da früher zum Beispiel die Dienstwege genutzt zu meinem Arbeitsplatz. Ja, bin da zu Fuß gegangen, ja, oder bin mit dem Rad gefahren. Mittlerweile habe ich einen Hund und bin auf jeden Fall so an die 2 Stunden jeden Tag mit meinem Hund unterwegs. 3 Spaziergänge pro Tag sind es in aller Regel und ja, das ist für mich so quasi der Hauptbewegungsausgleich. Und zusätzlich dazu empfehle ich sowas wie eine Morgenroutine. Das sind nicht viel Zeit, die man hier verwenden muss. Also da reichen auch schon 5 bis 10 Minuten, wo man ein paar Übungen macht zum Mobilisieren, um den Körper aufzuwärmen, um sich aufzuwecken und am Abend noch einmal zum Runterkommen, zum Entspannen, ja, zum Ausschütteln. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Da gibt es sowohl bewegte Meditationen, die man machen kann. Da gibt es aber auch ganz, ganz viele Übungen aus der Physiotherapie, Tai Chi und wie sie alle heißen. Ja? Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Zeige ich auch gerne meinen Klientinnen immer wieder Übungen, die mir schon geholfen haben. Ansonsten kann ich hier auf jeden Fall nur empfehlen, dass man sich hier mal mit einer Physiotherapeutin oder einem Physiotherapeuten zusammentut und sich hier beraten lässt, was hier Übungen sind, die einem selbst gerade besonders gut tun würden. Und die Bewegung in der Natur ist deswegen so wertvoll, weil wir in der Natur fast alle, also wenn wir jetzt nicht irgendwelche Angststörungen in Bezug auf die Natur haben, ja, normalerweise entspannt uns Natur. Normalerweise entspannen uns auch Haustiere, wenn wir keine Allergien oder sowas haben. Das erdet uns, das verbindet uns mit unserer Mitte, da sind wir im Hier und Jetzt und das sind super angenehme Dinge. Auch die frische Luft in der Natur draußen, ja, hat eine ganz besondere Wirkung. Mittlerweile werden ja auch in Reha-Kliniken sehr, sehr gerne so Waldtherapien gemacht. Das heißt, wo die Menschen ganz bewusst Zeit im Wald verbringen, mit Bäumen verbringen und das wird mittlerweile in vielen Kliniken auch angeboten. Und das hat ja auch einen Grund, warum das so ist. Auch die der Sauerstoff und die Art der Luft, die wir dort einatmen können, hat eine ganz besondere Qualität. Und das ist nicht zu unterschätzen, was das für einen Heilungseffekt haben kann. Ich wohne jetzt schon seit vielen, vielen Jahren am Stadtrand, beziehungsweise momentan sogar am Land. Und ich habe hier rundherum grün. Also das ist ja schon seit vielen Jahren so. Und auch wenn es mühsam ist, weil ich natürlich viel, viel länger in die Stadt hineinfahren muss und hier längere Wegzeiten habe, alleine die Tatsache, dass ich weiß, dass ich jeden Abend wieder nach Hause komme in meine grüne Oase, das ist Gold wert. Und ich gehe raus und ich bin im Grünen. Ich muss mich da jetzt nicht irgendwie irgendwo hinbewegen, sondern ich gehe raus und ich bin im Grünen sofort, ja. Und das macht etwas mit einem. Das heißt, wenn du merkst, dass dir das gut tut, sorge dafür, dass du immer wieder diese Möglichkeit auch hast, ins Grüne zu kommen. Und wenn du das alleine nicht machst, dann such dir Menschen, mit denen du das gemeinsam zum Beispiel machen kannst und die dir natürlich auch gut tun. Ja, passend dazu Tipp Nummer 6, Umgang mit Tieren. Ich habe es jetzt auch schon erwähnt. Auch der Umgang mit Tieren tut unglaublich gut und lädt uns mit Energie auf. Ja. All diese Dinge sorgen für eine ganz natürliche Entspannung, ohne dass wir quasi aktiv jetzt für Entspannung sorgen müssen durch eine aktiv gemachte Meditation zum Beispiel oder sowas. Ja, oder indem wir Yoga aktiv machen, sondern das sind alles Dinge, die sind von sich aus schon entspannend. Man tut etwas, also man sitzt nicht einfach nur rum, sondern man tut etwas. Man beschäftigt sich zum Beispiel mit einem Tier, man streichelt es oder man spielt damit und das macht etwas mit einem. Auch dieses Fürsorgliche, ja, sich um ein Tier kümmern dürfen, ja, es füttern, streicheln, auch vielleicht auch einmal bürsten, ja, das kann unheimlich gut tun. Und wenn man dann auch nochmal mit einem Tier spazieren gehen darf, ist das natürlich doppelt fein, weil da tut man für sich was, für das Tier was und verbindet sich mit der Natur. Tipp Nummer 7, positiv aufladende soziale Kontakte. Ich kann es nicht oft genug betonen, gerade wenn man in so einer Burnout-Spirale drinnen steckt, nicht an diesen Dingen sparen, die einem wirklich gut tun. Ja, ich würde tatsächlich dazu raten, jene sozialen Kontakte zu reduzieren oder auch einmal vorübergehend auf Eis zu legen, die einem nicht gut tun, die einem zu viel Energie fressen. Aber jene, die einem wirklich gut tun, regelmäßig einzubauen. Ja? Das kann sein, dass man einfach nur regelmäßig chattet und sich up to date hält, dass man telefoniert, dass man sich auch trifft, wenn es einem der eigene Zustand und das Zeitmanagement auch zulässt. Aber das wirklich regelmäßig zu tun. Die Erfahrung hat gezeigt, wenn man hier zu große Pausen lässt, ja, zieht man sich immer mehr in das eigene Schneckenhaus zurück und verliert irgendwie so den Zugang nach außen, ja, und diese Depressionswolke wird immer größer. Das heißt, je mehr wir diese sozialen Kontakte pflegen, desto mehr wird hier positiv aufgeladen und wir bleiben aktiv am Leben dran, ja, und rutschen nicht so leicht in diese Depressionsfalle hinein. Also das hat sich immer wieder auch bei meinen Klientinnen gezeigt. Das ist wirklich ganz, ganz essentiell und wichtig. Wenn jemand sagt, okay, ich habe aber im Moment keine positiv aufladenden sozialen Kontakte, kann ich nur wärmstens empfehlen, sich sowas wie eine Selbsthilfegruppe zu suchen oder so wie bei mir im Stehaufweibchen Bootcamp, diesem Gruppencoaching-Programm. Da ist man zusammen mit anderen, mit Gleichgesinnten, die ähnliche Themen und Probleme haben, ja, und kann sich hier austauschen. Und in aller Regel sind das nette Menschen, ja, also da entstehen auch Freundschaften und also wenn man gerade wirklich niemanden anderen hat, ja, was ja auch einmal vorkommen kann im Leben, solche Phasen, dann gibt es auch solche Angebote, auf diese unbedingt zurückgreifen. Dasselbe gilt natürlich auch für Hobbys, für Dinge, die uns gut tun. Ich habe vorhin schon meine Spieletreffen erwähnt oder meinen Hund. Ja, das sind meine Hobbys, die mir helfen, mich positiv aufzuladen. Auch wenn ich körperlich in so einer Burnout-Phase natürlich nicht maximal fit bin, ja, mache ich aber dann trotzdem zum Beispiel Wanderungen, weil mir das unheimlich gut tut. Nicht nur die Bewegung in der Natur, sondern ich wandere einfach wahnsinnig gerne. Also ich genieße auch diese körperliche Anstrengung, dieses voll im Hier und Jetzt sein, weil man sich auch total fokussieren muss, wo man lang geht. Und ja, dann mache ich halt nicht so anspruchsvolle Wanderungen. Ich habe zum Beispiel im Moment eine Wandertruppe, die besteht vorwiegend aus Pensionistinnen. Ja? Das heißt, da gehe ich einfach mit Leuten, die von sich aus schon eher langsam und gemütlich unterwegs sind, ja? Die aber trotzdem sehr spannende Strecken gehen und das ist echt toll. Ja? Also was auch immer es ist, was dir hilft. Ja? Also ich habe auch schon Klientinnen, die am Häkeln oder am Stricken interessiert sind, ja, oder die für sich das Backen entdeckt haben. Ja? Also da gibt es so viele verschiedene Dinge. Schau, was ist es, was dir gut tut? Was hast du früher zum Beispiel gerne gemacht, ja, vor dieser Burnout-Phase? Und was würdest du vielleicht gerne wieder machen oder einmal ausprobieren? Ja? Leichter ist es ehrlicherweise mit Dingen, wo du schon anknüpfen kannst an etwas, aber vielleicht ist es jetzt auch genau Zeit für dich, den Töpferkurs zu machen, den du immer schon einmal machen wolltest. Und ganz, ganz viele Klientinnen entdecken auch ihre Freude am Basteln oder am Handwerken oder am Malen. Also auch da einfach mal ausprobieren. Ja? Vielleicht auch mal eine andere Form von Therapie ausprobieren, in der du solche Dinge auch verwenden kannst. Ja? Weil es muss ja nicht immer eine klassische Gesprächstherapie sein. Es kann ja auch mal eine Gestalttherapie oder eine Embodiment-Therapie oder was auch immer sein, wo es halt um den Körper geht. Einfach mal was anderes ausprobieren, kann auch hier sehr, sehr hilfreich sein und dazu anregen, neue Hobbys für dich zu entdecken, die dir gut tun und entspannen. Weil das muss man auch ganz klar sagen, für Burnout-Betroffene ist das ruhig sitzen und nichts tun das Allerschlimmste. Ja? Eins der Gründe, warum ich ein eigenes Achtsamkeitsretreat für Burnout-betroffene Frauen ins Leben gerufen habe, weil so ganz klassische Meditationen, so Stille, Ruhe, Sitzen, nicht bewegen, das ist die Hölle, das ist der absolute Höllentrip für Burnout-Betroffene. Das heißt, da gibt es ganz andere Dinge, die man tun kann. Und das empfehle ich auf jeden Fall, dass man sich da selber auch quasi das erlaubt, ja, dass es jetzt einfach anders sein muss. Dass es halt jetzt nicht möglich ist, einfach ruhig zu sitzen, sondern auch Dinge tun zu können, aber eben positiv aufladende, entspannende Dinge. In diesem Zusammenhang passt auch mein nächster Tipp, Tipp Nummer 9, milde mit dir sein. Das heißt, du bist jetzt gerade in einem ganz besonderen Zustand. Ja? Du bist jetzt nicht normal leistungsfähig und du bist auch nicht am Zenit deiner Leistungsfähigkeit angekommen, sondern im Gegenteil, du bist jetzt gerade ziemlich weit unten. Ja? Du bist jetzt vom Energielevel her sehr ausgelaugt. Ja? Du hast wahrscheinlich jeden Tag nur einen sehr geringen Prozentsatz an Energie zur Verfügung und kämpfst hier natürlich mit all den Nebenwirkungen, die so eine Burnout-Spirale mit sich bringt. Da jetzt denselben Anspruch an dich zu haben, den du üblicherweise an dich hast, den du gewohnt bist an dich zu haben als leistungsorientierter und ich sage es einmal vielleicht auch Key Performer oder Leistungsträger in deinem Unternehmen, ja, das ist halt nicht fair dir selbst gegenüber. Würdest du ja einem anderen Menschen gegenüber auch nicht erwarten oder verlangen, oder? Da würdest du ja auch sagen, hey, der ist jetzt gerade krank, dem geht es gerade nicht gut. Ja? Der hat jetzt gerade nicht die Kapazitäten, um hier volle Leistung bringen zu können. Ergo ist es ganz, ganz wichtig, dass du lernst zu akzeptieren, das ist jetzt ein besonderer Zustand, der dich wirklich sehr stark einschränkt und entsprechend milde mit dir zu sein. Zu sagen, okay, ich unter Anführungszeichen, finde mich damit ab, das klingt jetzt so negativ, ich akzeptiere das, ich nehme an, dass das jetzt so ist und mache das Beste daraus. Ja? Aber eben aus diesem Umstand und nicht dagegen ankämpfen, indem ich versuche, immer mehr Leistung bringen zu können, als es gerade möglich ist. Das bringt einfach nichts. Ja? Damit verschlimmere ich nur den Zustand. Damit kann ich es nicht besser machen. Wenn ich so ein schlechtes Energiedefizit habe, dann kann ich mit Überleistung nichts kompensieren. Ich kann es nur schlimmer machen und es kaputt machen. Das heißt, milde mit dir sein. Ja, das kann man nicht oft genug sagen. Erinnere dich jeden Tag daran. Pick dir das irgendwo hin. Wenn du eine bist, die so Journale schreibt oder Tagebuch schreibt, ja, erinnere dich jeden Tag daran, milde mit dir zu sein. Speziell, wenn du dich darüber ärgerst, ja, dass du nichts auf die Reihe kriegst, dass einfach gar nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, ja, dass du einfach keine Energie für irgendwas hast. Ja. Milde sein und dich an all die Dinge erinnern, die ich dir bis jetzt schon an Tipps mitgegeben habe. Sorge dafür, dass es dir gut geht. Was dabei helfen kann, ja, gehört auch zu einem guten Energiemanagement dazu, ist Tipp Nummer 10. Von Tag zu Tag planen und leben. Es macht gerade als Burnout-Betroffene überhaupt keinen Sinn, mehrere Wochen im Voraus großartig zu planen. Das Das führt zwangsläufig zu Frust, weil es immer wieder zu Sachen kommen wird, die man verschieben muss, die man ausfallen lassen muss, die man umorganisieren muss. Es ist wesentlich schlauer, hier umzustellen auf spontanere Planung, ja, oder wenn man langfristig planen muss, weil natürlich auch andere involviert sind, dann aber auch immer zu sagen, Leute, es kann aber sein, dass ich hier kurzfristig absagen oder verschieben muss. Ja, dass es einfach auch klar ist, dass das sein kann aufgrund eures Zustandes und dass dann halt niemand vergrämt oder deswegen sauer ist zum Beispiel. Ja. Aber es hilft wirklich, jeden Tag ganz bewusst sich anzuschauen, was ist denn heute realistisch möglich? Und den Tag danach auszurichten. Es bringt nichts zu versuchen, Sachen hineinzuquetschen, die wir dann energetisch nicht schaffen. Wir sind dann nur frustriert, wenn wir mittendrin scheitern oder wenn wir dann die Dinge nicht in der Qualität hinbekommen, wie wir es brauchen, damit wir uns wohlfühlen. Ja? Es gibt immer Sachen, die man verschieben kann oder wo man Qualitätsabstriche machen kann, ja, in der Umsetzung. Und das schaut man sich halt einfach Schritt für Schritt an. Ja? Idealerweise in Begleitung, weil selber ist man da oft ein bisschen verblendet. Also das ist einer der Hauptteile in Mentoring mit meinen Klientinnen, dass wir uns genau diese Dinge anschauen. Ja? Wie kann meine Klientin ihren Alltag so planen und gestalten, dass sie sich nicht überfordert? Ja? Der nächste wichtige Punkt, Tipp Nummer 11, ist fokussieren. Wenn ich nur noch 30% meiner Energie zur Verfügung habe, dann ist Fokussieren ganz essentiell, um überhaupt noch produktiv sein zu können. Ich habe das damals gelernt nach meinem Burnout-Zusammenbruch, als ich 24 war. Da war ich damals in einer Führungsrolle und als ich zurück in meinen Job gekommen bin, habe ich gewusst, okay, ich habe aber jetzt nur 30% meiner Energie zur Verfügung. Das heißt, ich muss herausfinden, wie kann ich dieses bisschen Energie wirklich fokussiert einsetzen. Und das habe ich damals gelernt und für mich perfektioniert. Eins der Tools, die dabei helfen können, ist dieses Journaling, das ich vorher schon angesprochen habe. Das heißt, man hat so eine Art Notizbuch, so eine Mischung aus Notizbuch und Tagebuch, in dem man jeden Tag für sich klärt, was ist mir heute wichtig? Was ist es, was ich heute unbedingt schaffen möchte? Was möchte ich heute erleben? Was möchte ich heute fühlen? Wie möchte ich, quasi mit welchem Gefühl möchte ich heute Abend zu Bett gehen? Ja? Was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind? Da macht es natürlich auch Sinn, dass man sich generell die Frage stellt, was ist in meinem Leben wirklich wichtig? Was sind die Dinge, für die ich Zeit und Energie aufwenden möchte? Und was sind Dinge, die ich vielleicht auch mal links liegen lassen kann oder die ich generell vielleicht loslassen kann, ja, die vielleicht gar keinen Platz mehr in meinem Leben haben. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, sich da auch ein paar Gedanken dazu machen. Da stellt man sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, was sind meine Werte? Habe ich sowas wie eine Lebensvision? Ja? Und hier macht das wirklich Sinn, sich intensiver damit auseinanderzusetzen, was einem selbst wichtig ist und wie man sich auf diese Dinge fokussieren kann. Ja? Und gleichzeitig aber auch lernt, was sind Bereiche, wo ich Abstriche machen kann, ohne dass ich jetzt daran verzweifeln muss. Und gleich hier vorweg, hier steht vielen Burnout-Betroffenen ja der Perfektionismus im Weg. Perfektionismus ist nichts, was unüberwindbar ist. Ja? Das heißt, auch hier gerne in Begleitung deinen Perfektionismus angehen. Weil wenn du den mal überwunden hast, wirst du feststellen, ganz magisch, wie viel mehr Lebensqualität du hast, wie viel produktiver du sein kannst und dabei aber auch gleichzeitig gelassen und entspannt. Toll, oder? Ja, auch Tagebuch schreiben, Tipp Nummer 12, ist sehr, sehr hilfreich. Also speziell dann, wenn du gerne schreibst, ja, empfehle ich dir das auf jeden Fall. Ich hatte aber auch schon Klientinnen, die mit dem Schreiben nicht so können. Es gibt auch Tagebuch-Apps, wo man sich Voice-Nachrichten draufquatschen kann zum Beispiel. Also man redet sich das quasi von der Seele und schreibt es sich nicht von der Seele. Auch das ist eine Möglichkeit. Ja. Warum ist das wertvoll oder sinnvoll? Viele Burnout-Betroffene haben ja das Problem, dass das Hirn nicht aufhört zu arbeiten. Da ist ja ständig dieses Gedankenkarussell am Werkeln. Und das kann einem ja regelrecht verrückt machen, speziell eben nachts oder vor dem Einschlafen. Ja? Oder wenn man nachts dann aufwacht, geht sofort wieder los. Wenn man Tagebuch schreibt, gewöhnt man sich an, das alles, ich sage es einmal, auszuspucken. Ja? Man nimmt das aus dem Kopf raus und speichert das extern ab. Ja? Damit ist es schon einmal emotional ein Stück weit verarbeitet. Unser Hirn ist nicht mehr gezwungen, sich ständig damit auseinanderzusetzen. Und es fühlt sich irgendwie so ein bisschen erleichternd auch an. Ja? Man kann beim Schreiben, aber auch beim Voice-Tagebuch auch ein bisschen so seine Gedanken sortieren, ja, und einmal so richtig ausformulieren, ja. Man kommt dann auch plötzlich drauf, was für einen Schwachsinn man zusammen denkt, wenn man es ausformuliert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal, wenn man verrückte Gedanken mit jemandem teilt, stellt man fest, wie verrückt dieser Gedanke eigentlich ist, ja, wie absurd. Und schon ist er nicht mehr so stark und nicht mehr so belastend wie vorher. Das heißt, Tagebuchschreiben unglaublich wichtig. Das ist natürlich auch ein sehr privater, intimer Bereich. Ja. Es gibt vielleicht Sachen, die möchte ich nicht oder noch nicht mit anderen teilen. Ja. Dann ist das natürlich eine Möglichkeit, auch Sachen anzusprechen, die einem sehr unangenehm sind, ja, die man jetzt noch nicht öffentlich mit irgendjemandem teilen möchte oder auch mit einem Coach oder mit einer Therapeutin nicht teilen möchte. Ja. Aber man kann sie mal mit seinem Tagebuch teilen, ganz intim, quasi mit sich selbst. Und das hilft schon normal, ja, wenn man da so über Gefühle sprechen kann, die man so hat, die vielleicht jetzt nicht so rühmlich sind, ja, für die man sich tatsächlich auch schämt, ja. Da kann man auch Gedanken ansprechen, wo man vielleicht Angst hätte, das jemandem anderen zu verraten, ja. Und oder weil man niemanden kränken möchte zum Beispiel, ja, kommt auch sehr oft vor. Tagebuch ist echt sehr, sehr wertvoll. Also ganz egal, was du für ein Typ bist. Schau, ob diese Methode für dich funktioniert, eben in einer schriftlichen Form oder als Voice-Tagebuch, und probier es auf jeden Fall mal ein paar Tage hintereinander aus, wirklich so konsequent jeden Tag mal, um zu sehen, ob das einen Effekt für dich hat. Ja? Bei den meisten meiner Klientinnen tut das was und ist richtig gut. Und mein letzter Tipp für heute ist Tipp Nummer 13. Kotz dich mal so richtig aus und tausch dich auch idealerweise mit Gleichgesinnten aus. Als Burnout-Betroffene hast du ganz viel um die Ohren und du kommst nicht wirklich zum Durchatmen oder zum Ausspannen, zum jetzt halte ich mal die Zeit an und entspanne. Das bedeutet aber natürlich auch, dass ganz, ganz viele Emotionen, die in dir brodeln und den ganzen lieben Tag, ja, diese emotionale Hochschaubahn, die in dir abgeht, ja, du hast wenige Momente, wo du dich dem wirklich widmen kannst, wo du wirklich adäquat dich in diesen Dingen auseinandersetzen kannst. Und deswegen ist es so wichtig, dass dem Raum gegeben wird. Eben zum einen über so ein Tagebuch. Zum anderen empfehle ich aber auch immer den Austausch mit anderen Menschen. Speziell mit anderen Menschen, die verstehen, wie es dir gerade geht. Ich habe vorher schon Selbsthilfegruppen oder eben so Community-Gruppen wie meine Stehaufweibchen-Bootcamp-Geschichte, ja. Oder Mentor, Coaches, ja, Personen, die dich hier begleiten können, die wissen, wie es dir geht, ja, die eine Ahnung davon haben, was da gerade in dir abgeht, ja, wo du nicht fünfmal überlegen musst, wie erkläre ich das jetzt, sondern du sagst es einfach, wie es dir gerade kommt, und der versteht dich, ja. Das ist unheimlich wohltuend, und ich habe das jetzt so oft schon erlebt, dass gerade dieser Austausch mit Gleichgesinnten, mit anderen Betroffenen so ungeheuer wertvoll ist. Ja? Das kann man gar nicht mit irgendwas aufwiegen, weil sich verstanden fühlen, sich angenommen fühlen, sich zugehörig fühlen in einer Lebenssituation, wo man das Gefühl hat, man verliert gerade den Boden unter den Füßen, alles, auf das man sich verlassen konnte, bröckelt gerade so weg, ja, die eigene Leistungsfähigkeit, man kann sich nicht mehr auf sich selber verlassen, ja, das ist natürlich furchtbar, ja, ganz eine schiere Situation. Und in so einer Situation aber den Halt von anderen zu haben, die das verstehen und die das kennen und die das vielleicht sogar selber schon überwunden haben, das ist von unschätzbarem Wert und kann ich nur wirklich wärmstens empfehlen. Ja. Das war's für heute. War mal wieder eine etwas längere Folge. Ich hoffe dennoch, dass es sich für dich ausgezahlt hat, dass du dir was mitnehmen konntest von diesen 13 Tipps, die ich heute mit dir geteilt habe. Nächste Woche geht es dann um das Thema Gesundheit. Ich habe es ja in den letzten Wochen auch schon ein paar Mal in den Podcast-Folgen angesprochen, wie wichtig Gesundheit ist. Aber ich mache jetzt dann nächste Woche noch mal eine eigene Folge dazu. So, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Resttag. Schau auf dich, die Welt braucht dich, meine Liebe. Bis bald.